Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Jakobusbrief. Und wir stellen uns heute unter Jakobus Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Aber ich lese das gesamte Kapitel 4, also wir beginnen bei Vers 1. Die Predigt wird sich dann konzentrieren auf die Verse 13 bis 17. Jakobus Kapitel 4. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Und jetzt der Abschnitt, unter den wir uns heute Morgen stellen wollen. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in den ersten Versen des vierten Kapitels des Jakobusbriefes werden wir auf den dreifachen Kampf hingewiesen, in dem wir als Christen stehen. Ist uns das klar, dass wir in einem Kampf stehen? Da ist zum einen der Kampf gegen unser eigenes Fleisch, gegen unsere Ichhaftigkeit, gegen unsere Lüste. Aber mit Lust ist nicht nur der Bereich der Sexualität gemeint, der auch. Aber es geht um die Lebensgier. Ich will das Leben haben. Ich will etwas, vom Leben haben. Außerdem stehen wir in der Auseinandersetzung mit der Welt. Vielleicht ist die Gefahr der Verweltlichung, der Säkularisierung, wie wir das heute zu nennen pflegen, noch nie unter den Christen so groß gewesen wie jetzt in der Gegenwart. Wir machen mit, wir lassen uns treiben, oder? Und nicht zuletzt, so sagt Jakobus, stehen wir in einem unerbittlichen Kampf gegen den Teufel und sein Reich. Es ist der Teufel, der uns stets aus der Herrschaft Gottes, aus seinem Reich wegreißen will, aus dem Reich Gottes weglocken will, unter seine Herrschaft. Auf diese Konfrontationen hatten wir bereits gehört und ich will das jetzt nicht wiederholen. Aber noch einmal, ist uns das klar? Auch am Beginn dieses Jahres. Auch am Beginn dieses Jahres heißt es, wir gehen in einen Kampf. Paulus schreibt am Ende seines Lebens im 2. Timotheusbrief, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wissen Sie, was für guten Kampf in der arabischen Übersetzung der Bibel steht? Da steht Dschihad. Ja, auch wir stehen in einem Dschihad. Ist anders, als sich das die Muslime vorstellen. Aber es ist ein Kampf. Wir sind nicht auf dieser Erde, um friedlich mit unseren Gegnern zu koexistieren. Vielmehr ist unsere Stellung zu unserem Fleisch, zur Welt und zum Teufel die Stellung der Antithese. Es geht um ein Entweder-Oder. Entweder wir gehören zum Reich Gottes oder wir gehören zum Reich der Welt. Entweder unsere Richtung ist, wie wir es vorhin in der Gesetzeslesung gehört haben, wer Unrecht tut, der lebe noch mehr in Unrecht. Oder wer heilig lebt, der lebe noch mehr, gemäß der Heiligkeit Gottes. Und innerhalb dieser ersten 10 Verse von Jakobus 4 lesen wir einen kurzen, fast unscheinbaren Satz. Wir lesen den Satz, unterwerft euch nun Gott. Unterwerfen? Ich bestimme selbst, wo es lang geht. Ich denke selbst nach. Aber das Wort Gottes fragt, nach welchem Standard lebst du, denkst du, sinnst du? Ist mein Denken und mein Philosophieren auch über das Leben von mir bestimmt, von der Umwelt? Oder aus dem Wort Gottes, aus Gottes Offenbarung? Gott sei Dank steht dieses Gebot, unterwerft euch nun Gott, nicht isoliert da, sondern es ist eingebettet in 2 herrliche Verheißungen. Unmittelbar davor heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Glaube das. Im Anschluss an diese Aufforderung lesen wir, unterwerft euch nun Gott. Und dann heißt es, nahet euch Gott, so naht er sich euch. Vielleicht hast du den Eindruck, Gott ist so fern. Suche ihn, such sein Angesicht. Dann stehst du unter der Verheißung, dass Gott sich dir naht. Vielleicht meinst du, dass Gott fern ist von dir. Such ihn. Schrei zu ihm. Und im Anschluss daran spitzt der vom Geist Gottes inspirierte Jakobus diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen, auf unser Reden zu. Es geht um unseren Mund, um unsere Zunge. Mit anderen Worten, ob wir uns Gott unterwerfen oder nicht, das tut sich kund in unserem Reden. In der letzten Predigt über Jakobus 4, die Verse 11 und 12, ging es um das Reden gegeneinander oder auch um das Reden übereinander. Ob ich mich Gott unterwerfe oder nicht, das zeigt sich an meinem Richtgeist. Wir wollen selbst das Sagen haben und selbst die Spielregeln bestimmen. Das zeigt sich dann in unserem destruktiven Reden über oder gegen den anderen. Und dieser Abschnitt, der schloss mit einer Frage. Vers 12 ist die Frage: Du aber, wer bist du? Wer bist du eigentlich, der du den Nächsten richtest? Und auch in dem heutigen Abschnitt geht es um das Reden. Es geht erneut um falsches Reden. Nicht das Thema des falschen Redens hatte Jakobus in seinem Brief schon mehrfach angesprochen. Es durchzieht eigentlich den gesamten Brief. Offensichtlich ist für das Leben als Christ unser Reden zentral. Warum verhält sich das eigentlich so? Antwort: Das, was wir artikulieren, das bestimmt unser Leben. Es ist nicht nur so, dass wir das denken und dann reden, sondern auch was wir reden, bestimmt uns wieder. Was aus euch herauskommt, sagt Jesus einmal, was ihr artikuliert, das verunreinigt euch. Unser Reden ist bestimmt auch, unser Bewusstsein ist bestimmt auch, unser Denken und unsere Einstellung. Ich erinnere noch einmal an Jakobus Kapitel 3. Dort sagt Jakobus: Wenn sich jemand im Wort nicht verfehlt, dann ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Die Zunge ist nur ein kleines Glied, aber wie ein Steuerruder am Schiff. Oder es fungiert wie ein Zaumzeug im Maul eines Pferdes und kann alles in eine ganz bestimmte Richtung lenken. Wie gesagt, in dem Abschnitt, unter den wir uns heute Morgen stellen, geht es erneut um unser Reden. Und auch dieser Abschnitt ist von der Frage bestimmt: Mensch, wer bist du eigentlich? Wer bist du, oh Mensch? Und in unseren Versen gibt Jakobus auch die Antwort. Wir lesen sie in Vers 14. Was ist dein Leben? Er sagt, es ist ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Sehen wir so unser Leben hier auf Erden? Vielleicht die Älteren mehr als die Jüngeren, ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber dieser heutige Abschnitt will uns genau diese Wahrheit vor Augen führen. Mensch, vergiss nicht, dein Leben ist wie ein Dampf, wie ein Dunst. Und während die letzte Predigt über den Jakobusbrief die Überschrift hatte, gegen die Selbstgerechtigkeit, so habe ich das Thema der Botschaft für heute Morgen gewählt: Wieder die Selbstüberschätzung. Wieder die Selbstüberschätzung, und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens: Ein selbstherrliches Reden, es offenbart Gottvergessenheit. Vers 13. Ein selbstherrliches Reden offenbart Gottvergessenheit. Zweitens: Ein angemessenes Reden bringt Selbsterkenntnis zum Ausdruck, die Verse 14 und 15. Und dann drittens: Ein demütiges Reden, es bezeugt Gottes Erkenntnis, die Verse 16 und 17. Wieder die Selbstüberschätzung. Und unser erster Punkt ist, ein selbstherrliches Reden offenbart Gottvergessenheit. Wohlan nun, mit diesen Worten beginnt der heutige Abschnitt. Wissen Sie, wir können diese einleitenden Worte wohlan nun, das ist ein bisschen fremd, auch übersetzen mit passt auf. Oder auch hört einmal zu. Derjenige, der in einer solchen Weise die Gemeinde anspricht, er beansprucht Autorität. Jakobus stellt sich mit diesem Aufruf faktisch gegen diejenigen, die meinen, jeder hat doch seine eigene Wahrheit. Alle Wahrheiten und alle Zugänge zur Wirklichkeit, ach, die sind doch gleichrangig. Mit anderen Worten, gleich zu Beginn dieses Abschnittes stellt Jakobus sich gegen den Trend auch unserer Zeit. Hör einmal zu. Pass mal auf. Ein junger Christ, er hatte in der Schule einen Aufsatz zu schreiben und er bekannte sich darin als Christ, der der Bibel und seinen Normen verpflichtet ist. Der Lehrer schrieb unter die Arbeit Folgendes: Wenn du nicht so absolut gesprochen hättest, hättest du eine wesentlich bessere Zensur erhalten. Mit anderen Worten, der Lehrer sagte, bei mir hängt deine Zensur davon ab, ob du alle Ansichten und Meinungen als gleichrangig betrachtest oder nicht. Unter diesem Zeitgeist haben heute schon junge Christen zu leiden. Sehr zu leiden. Aber damit wird gerade auch jungen Christen deutlich, dass sie hier in einem geistlichen Kampf stehen. Es ist Krieg. Es ist ein Krieg, in den ihnen vorgeworfen wird, intolerant zu sein, doktrinär, lieblos natürlich. Aber Jakobus erhebt hier gleich zu Beginn einen unerhörten Anspruch. Nein, er sagt, ich vertrete hier nicht subjektive Ansichten eines Gebildeten oder auch eines Eingebildeten. Vielmehr spricht er hier in der Autorität Gottes. Und deswegen bitte ich dich heute Morgen, lasse das, was du jetzt hörst, nicht an dir vorüberrieseln. Vielleicht bist du noch müde von der letzten Nacht, sondern bitte, bitte höre zu. Pass einmal auf. Meinetwegen stell dir die Frage, stimmt das? Ist besser, als alles an sich vorüberrieseln zu lassen. Stimmt das? Aber dann bitte stell auch die Frage, wenn das richtig ist, wenn das wirklich stimmt, was heißt das für mein Leben? Was heißt das jetzt für das Jahr, das vor mir liegt? Jakobus wird praktisch, er wird sehr konkret. Er zitiert Menschen, die folgendermaßen auftreten. Die sagen, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Offensichtlich hat Jakobus hier Geschäftsleute vor Augen. Und was sagen diese Leute? Ich will es mal so sagen, es sind im Kern 6 Punkte. 6 Punkte, die diese Business-Leute bestimmen. Das Erste, was sie sagen, wir wollen. Sie sind in ihrem Denken, so ticken sie, würden wir heute sagen, bestimmt durch eine Geschäftsstrategie. Aber ihr Lieben, Pläne machen, das betrifft nicht nur Kaufleute, vielleicht die in besonders starkem Maße, aber es betrifft uns alle. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt gerade zum Jahreswechsel irgendwelche Vorsätze sich gefasst. Vielleicht. Vielleicht hat er im Blick auf das nächste Jahr seine eigene Aus- oder Fortbildung oder Weiterbildung im Sinn. Die Prüfungen, wann kommen sie? Oder im kommenden Jahr wollen zwei unter uns heiraten. Erfahrungsgemäß werden sie frühzeitig mit dem Planen beginnen. Jemand anders denkt vielleicht, für seine Familie an ein Haus, es zu kaufen oder auch zu bauen. Aber wie auch immer, wenn seine Überlegungen nicht von vornherein scheitern werden, dann wird er einen Finanzierungsplan erstellen. Auch er plant. Und dabei wird er vorsorglich einen gewissen Puffer einkalkulieren, falls irgendwas Unvorhergesehenes eintritt und so weiter. Nein, es sind nicht nur Geschäftsleute, die planen. Wir alle haben die Zukunft im Blick. Im Bildungsbereich, es wird geplant und konzipiert. Und mit jedem Regierungswechsel ändern sich dann wieder die Pläne. Überhaupt der gesamte politische Bereich, er besteht zu einem großen Teil aus Konzeptionen und Planungen, Bund, Ländern, Gemeindeebene. Dann natürlich der Wirtschaftssektor. Damit ein Betrieb konkurrenzfähig bleibt, wird man rechtzeitig Strategien entwickeln mit den entsprechenden kurz-, mittel- und langfristigen Zielvorgaben. Und wenn man bei solchen Zielvorgaben eingebunden ist, also da mitreden kann, dann kommt man sich wichtig vor. Dagegen die, die nicht dazugehören im Betrieb, naja, die meinen dann sehr schnell, ich habe sowieso nichts zu sagen. Aber Jakobus, er spricht hier einen Lebensstil an, der geprägt ist von wir wollen oder wir haben die Absicht. Zweitens, was sagt Jakobus noch? Er sagt, ein solcher Mensch plant tatkräftig und punktgenau. Heute oder morgen, so heißt es hier. Er ist offensichtlich dabei von dem Bewusstsein bestimmt, über seine Zeit verfügen zu können. Er meint, seine Zeit im Griff zu haben, sie managen zu können. Zeit, das ist für ihn ein Objekt seiner Machbarkeit. Drittens, offenkundig meint der, den Jakobus hier zitiert, nicht nur, dass er die Zeit im Griff hat, heute oder morgen, sondern auch geografisch bestimmen kann, wo es lang geht. In die oder in die Stadt wollen wir gehen. Ihn bestimmen natürlich zukunftsorientierte Fragestellungen. Wo kann man am besten Geld verdienen? Wo ist es am günstigsten zu leben? Das griechische Wort übrigens, das hier für Reisen steht, das meint nicht sowas, was wir heute als Last-Minute-Trip bezeichnen würden, sondern es ist eine Geschäftsreise, die wirklich geplant ist. Viertens, dieser Geschäftsmann, er hat längere Zeiträume im Blick. Wir wollen dort ein Jahr zubringen. Boah. Es ist noch nicht so lange her, dass uns hier aus dem Propheten Hesekiel eine Predigt gehalten wurde über das wirtschaftliche, über das ökonomische Denken im Mittelmeerraum. Es ging damals um die Stadt Tyrus, eine Stadt, die im heutigen Libanon liegt. Ich lese Ihnen noch einmal einen Abschnitt vor, wie Hesekiel darüber spricht, über diese Stadt. Da ging die Post ab. Tarsis hat mit dir, also mit Tyrus, Handel getrieben. Tarsis, das war eine Ortschaft im Süden Spaniens, also sozusagen am anderen Ende des Mittelmeerraums. Tarsis hat mit dir Handel getrieben, mit einer Menge von allerlei Gütern, mit Silber, Eisen, Zinn und Blei hat er deine Waren bezahlt. Javan, Tubal und Mesech sind deine Kunden gewesen. Mit Menschenseelen und ehernen Geräten haben sie Tauschhandel mit dir getrieben. Die vom Haus Togarma haben mit Pferden, Reitern und Maultieren deine Waren bezahlt. Das sind Gegenden, ich sag mal, am Kaukasus. Die Söhne Dedans waren deine Kunden. Viele Küstenländer standen in Handelsbeziehung mit dir. Sie lieferten dir Stoßzähne aus Elfenbein und Ebenholz als Zahlung. Die Aramäer haben mit dir Handel getrieben wegen der Menge deiner Erzeugnisse. Für deine Waren gaben sie dir Karfunkel, roten Purpur, bunt gewirkte Stoffe, feines Leinen, Korallen und Rubinen. Juda und das Land Israel waren deine Kunden. Sie lieferten dir Weizen, Backwaren, Honig, Öl und Balsam im Austausch. Damaskus trieb Handel mit dir wegen der Menge deiner Erzeugnisse. Mit einer Menge von allerlei Gütern, mit Wein und Wolle. Wedan und Javan gaben dir geschmiedetes Eisen für dein Handelsgut. Und so geht es weiter. Wir lesen es in Hesekiel 27. Aber noch einmal, da ging ökonomisch die Post ab. Wir können es vergleichen mit den großen Wirtschafts- und Handelsmetropolen der Gegenwart. Heute Frankfurt, Paris, London, New York, Los Angeles, Singapur, Tokio, Shanghai. Da darf man nicht außen vor bleiben, oder? Natürlich, fünftens, diese Geschäftsleute haben mit ihren Reisen eine Absicht. Sie wollen Handel treiben, sie wollen Geschäfte machen. Na klar, was denn sonst? Die reisen nicht zu ihrem Vergnügen. Und sechstens, dieses Handeltreiben, es hat keinen Sinn in sich selbst, sondern es hat ein Ziel, Profit zu machen. Wir wollen, so sagen sie, Gewinn machen. Übrigens kann man das griechische Wort, was hier für Gewinn machen, auch übersetzen mit eine gute Geldanlage erstellen. Aber ich denke, dass hier im Zusammenhang eher die Bedeutung passt, einen Gewinn erzielen. So reden diese Leute. Wir wollen heute oder morgen in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und durch ihr Sprechen offenbaren diese Menschen, wie sie denken. Aber so fragen wir einmal am Beginn dieses Jahres, was ist daran eigentlich falsch? Was ist daran eigentlich so schlimm? Also ich sage zunächst einmal, was daran nicht schlimm ist. Es ist keineswegs verboten, Prognosen über die Zukunft zu erstellen. Auch das Erstellen von Plänen ist nirgendwo untersagt. Jakobus verbietet in diesem gesamten Abschnitt keineswegs eine Geschäftsplanung zu konzipieren. Auch sonst wird uns in der Heiligen Schrift keineswegs verboten, Pläne zu machen. Wir lasen vorhin einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Dort stellt der Herr unter anderem folgende Frage. Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Nicht? Um zur rechten Zeit die verordnete Speise zu geben, muss natürlich geplant werden. Übrigens auch in der Gemeinde hier müssen wir planen. Wir als Älteste haben natürlich schon die nächste Gemeindebibelfreizeit im Blick. Doch das Thema, da natürlich beschäftigt uns eine Frage. Wollen wir, sollen wir größere Räume suchen woanders oder noch nicht? Dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde in Osnabrück. Was bedeutet das für die Gemeinde? Das Wort Gottes, es fordert uns sogar auf, an die Zukunft zu denken. Ich erinnere mich ungern, aber ich erinnere mich daran, wenn ich im Laufe meiner Schulkarriere mit einer Klassenarbeit oder mit einem Vokabeltest nach Hause kam, dessen Ergebnis weder dem entsprach, was ich mir erträumt hatte, aber noch viel weniger den Erwartungen meines Vaters. Da wies mein Vater mich mehrfach auf das Wort Salomos hin. Ich weiß noch genau, wo es steht. Sprüche 6, Vers 6. Gehe hin zur Ameise, du Fauler. Siehe ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt es in der Erntezeit. Und wenn wir schon über das Planen einmal sprechen, dann wollen wir nicht vergessen, es sind gerade Christen, die überhaupt eine geistige Basis dafür haben, dass sie planen können. Vergessen wir das nicht. Warum? Sie können deswegen planen, weil sie einen Gott kennen, der ebenfalls geplant hat, einen Heilsplan gemacht hat. Sie kennen den Gott, der in seiner Vorsehung diese Welt erhält, der ihr Beständigkeit gibt. Denn es war Gott selbst, es ist Gott selbst, der verheißen hatte, dass er nicht mehr diese Erde verfluchen wird, sondern dass solange diese Erde besteht, nicht mehr aufhören wird, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es gibt also eine relative Ordnung in dieser Welt. Menschen ohne Gott wissen von einer solchen Geschichtskontinuität nichts. Zumindest haben sie dafür keine Basis. Das bringt ja vielfach Entwicklungshelfer etwa in Afrika geradezu zur Verzweiflung. Aber in einer Kultur, die von Animismus geprägt ist, da haben sie es dann mit Menschen zu tun, denen es aufgrund ihres Geister- und Dämonenglaubens fremd ist, längerfristig zu denken und zu planen. Denn für sie ist Natur, Geschichte nichts anderes als ein gigantischer, finsterer, angsterfüllter Abgrund, in den sie voller Bangen hineinstarren. Hier im Westen, wir leben noch in einer Kultur, die ein Bewusstsein über die Natur hat, in der Regeln, in der Gesetze herrschen. Man glaubt in der Öffentlichkeit auch an eine Entwicklung in der Geschichte, sogar an Fortschritt und Ähnlichem. Irgendwie aber setzt man voraus, dass es so etwas gibt wie eine planbare Kontinuität zwischen dem Jetzt und der Zukunft. Und zwar, obwohl man rational gesehen dafür keine Basis hat. Wieso eigentlich? Denn man hat den Gesetzgeber, den Lenker dieser Welt vergessen. Westliche Intellektuelle, die über diese Welt nachdenken, sehen das auch, dass es für den Glauben an eine Beständigkeit in der Welt, geschweige denn, dass diese Welt ein Ziel hat, keinerlei Basis gibt. Schon vor Jahrzehnten stellte man dem namhaften britischen Historiker Alan Taylor einmal die Frage, was machen wir hier eigentlich auf dieser Erde? Könnte man erwarten, ein Historiker, der müsste das doch wissen. Aber er sagte in einem Interview 1984, ich habe nicht die geringste Idee. Es gibt kein Ziel. Wir sind hier, weil unsere Eltern gewisse biologische Aktivitäten verrichtet haben. That's all. Das ist alles. Und der deutsche Komiker Harpe Kerkeling meinte zu wissen, das ganze Leben ist ein Quiz. Wir raten, raten, raten. Keine Ahnung. Insofern sind im Bewusstsein unserer Kultur noch immer Reste der Christlichkeit, eben dass man überhaupt noch meint, es gebe in dieser Welt so etwas wie Beständigkeit, Kontinuität, sodass ein Planen überhaupt Sinn macht. Und auch hier, ihr Lieben, in unserem Abschnitt verbietet Jakobus nicht zu planen. Das Gegenteil ist der Fall. Stattdessen solltet ihr sagen, sagt Jakobus, und jetzt hören wir gut zu. Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir das oder das tun. Bleiben wir mal beim letzten Teil dieses Satzes. Wir wollen das oder das tun. Das ist nicht verboten. Nein, wir sollen planen. Vers 15. Das, worum es geht, was der Punkt ist, auf den Jakobus den Finger hier legt, das ist der erste Teil. Wir sollen sagen, wenn der Herr will und wir leben. Mit anderen Worten, Das, was Jakobus an dem Satz, wir wollen heute oder morgen in die oder jene Stadt gehen und dort Geschäfte machen und Gewinn erzielen, kritisiert, das ist, dass in dieser Aussage Gott nicht vorkommt. Ein solches Reden, sagt Jakobus, ist selbstherrlich. Es ist anmaßend. Es verkennt, wer wir sind. Wer bist du, o Mensch? Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ein angemessenes Reden ist Ausdruck der Selbsterkenntnis. Die Verse 14 und 15, ich lese diese Verse noch einmal. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wir hören hier gewissermaßen ein alternatives Sprechen zu diesem selbstanmaßenden Reden, von dem wir eben gerade gehört haben. Und dieses alternative Reden besteht in dem Satz, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Und dieses Gegenprogramm, es wird uns auch begründet. Ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Mit anderen Worten, nach der Sintflut hatte Gott verheißen, dass es in dieser Welt eine Beständigkeit gibt. Es geht nicht alles drunter und drüber. Aber das heißt eben nicht, dass wir die Zukunft kennen. Denn wir sind endlich. Und um das sein zu können, um zu wissen zu können, was in der Zukunft kommt, müssten wir allwissend sein. Und eben das sind wir alle nicht. Und wenn diejenigen unter uns, die schon einige Jahrzehnte ihres Lebens hinter sich haben, sich einmal 10 oder 20 Jahre zurückerinnern, was hatten wir im Blick auf die Zukunft damals für Pläne? Was ist daraus geworden? Was hatte ich mir nicht alles ausgemalt während meiner Studienzeit? Was ist daraus geworden? Werfen wir einen Blick in die Politik. Wie schnell ist manche anfangs verheißungsvolle Politikerkarriere zu einem jähen Ende gekommen? Wie oft schon sind politische Tausendjahrreiche in Schutt und Asche zerfallen? Nicht, da mag sich ein Politiker Stalin nennen, also Stahl. Oder ein anderer mag sich den Namen Molotow, also Hammer, geben. Sie alle und ihre Reiche sind Geschichte. Und nicht anders ergeht es im Grunde genommen jedem Businessmann. Auch er kennt die Zukunft nicht. Und er muss sich immer wieder durch die Entwicklungen auf den Finanzmärkten eines Besseren belehren lassen. Du Geschäftsmann, du schwadronierst darüber, ein Jahr in einer anderen Stadt zubringen zu wollen. Du rechnest deine Gewinnmarge aus. Aber du weißt noch nicht einmal, was der heutige Nachmittag, was der heutige Abend, was der morgige Tag bringen wird. In der ersten Schriftlesung lasen wir von dem reichen Toren. Dieser Mann plante in der Hoffnung, damit für den Rest seines Lebens ausgesorgt zu haben. An alle Eventualitäten hatte er gedacht, außer an eine, an sein eigenes Ende, an seinen Tod. Jakobus beantwortet die Frage, wer bist du, o Mensch, folgendermaßen, du bist ein Dunst, ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet. Jakobus malt uns hier das Bild vor Augen, ich sag mal, eines kochenden Wasserkessels, aus dem Dampf entweicht. Zunächst kann man ihn auch sehen, aber dann kann man ihn nicht mehr sehen. Wir können auch denken an einem kalten Wintertag, an unseren Atem. Zunächst ist er noch sichtbar, aber dann ist er vorbei. Du Mensch, so sagt Jakobus, bist kurzlebig. Du bist vergänglich, vorübergehend, zerbrechlich, fragil. Unsere Tage sind gezählt. Vielleicht erfahren wir das zu keiner Zeit so genau, als gerade bei einem Jahreswechsel. Schon wieder ein Jahr vorbei. Wie die Zeit dahin rast. Im Grunde liegt jeder Jahreswechsel, jeder Geburtstag, den man feiert, jede ernsthafte Krankheit, an der man leidet und nicht zuletzt jede Beerdigung, an der man teilnimmt, den Finger in diese Wahrheit. Dein Leben, o Mensch, es ist flüchtig. Du bist endlich. Wenn man sich ein Fotoalbum von früher anschaut, sieht man darin immer wieder Menschen abgebildet, die nicht mehr unter den Lebenden weilen. Mose betet in Psalm 90, du Gott lässt die Menschen dahin fahren. Eigentlich, du schwemmst sie hinweg wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Abend welkt es dahin und verdorrt. Haben wir schon einmal Gott morgens, nachdem wir aufgewacht sind, vielleicht noch bevor wir aufgestanden sind, dafür gedankt? Herr, ich danke dir, dass ich heute Morgen aufgewacht bin, gesund aufgewacht bin und dass du mir einen weiteren Tag schenkst. Ist das so selbstverständlich? Für den Apostel Paulus hat die Einsicht, dass der dreieine Gott diese Welt hält, in sie eingreift, ganz praktische Konsequenzen. Er wusste, meine Zeit, meine Zukunft, sie hängt nicht ab von irgendwelchen Naturgesetzen, mechanischen Naturgesetzen. Mein Leben ist auch nicht abhängig von unvorhergesehenen Stürmen auf dem Mittelmeer. Ist auch nicht abhängig vom Hass der Juden oder von den Entscheidungen Neros oder anderer römischer Behörden oder von sonstigen Feinden des Evangeliums. Ist auch nicht abhängig, ihr Lieben, von den negativen Gefühlen meines Chefs oder meiner Mitarbeiter. Auch nicht meiner Mitchristen, sondern zutiefst allein von Gott. Natürlich waren es konkrete Menschen, die Paulus hasserfüllt verfolgten. Einmal schreibt Paulus auch, dass es der Satan war, der ihn daran gehindert hatte, noch einmal nach Thessaloniki zu kommen. Aber bei allem, was ihm begegnete, wusste Paulus eines: der hinter allen Geschehnissen und über allen Wirrnissen meines Lebens steht, das ist der souveräne Gott selbst. Und deswegen wusste er, kein Haar kann von deinem Haupt fallen, ohne den Willen deines himmlischen Vaters. Und diese Botschaft brachte Paulus auch den Menschen. Als er nach Athen kam, predigte er zu den damaligen klugen Leuten, oder jedenfalls bildeten sie sich eines zu sein. Und er verkündete ihnen unter anderem: in Gott leben und weben alle Menschen. Das war damals eine Provokation und das ist es auch heute in unserer Welt. Aber genau das heißt eben, diese Welt, sie ist nicht von uns Menschen beherrschbar. Darum ist es eine Anmaßung zu meinen, wir hätten die Zeit im Griff. Auch unsere Lebenszeit, sie liegt nicht in unserer Hand. Und darum ist es selbstherrliche Gottvergessenheit zu sagen, heute oder morgen wollen wir dieses oder jenes tun. Ohne Gott dabei zu bedenken. Unsere Zeit, sie liegt in den Händen Gottes. Übrigens, genau so, wenn Gott will und wir leben, so sprach Paulus auch ganz konkret. Da war er auf dem Rückweg von seiner zweiten Missionsreise. Er kam in der Stadt Ephesus in Kleinasien vorbei
Und dort traf er einige Jünger an.
Paulus merkte ziemlich schnell, Mensch, hier geht lehrmäßig noch einiges sehr stark, sehr massiv durcheinander. Aber er hatte keine Zeit. Er konnte jetzt nicht länger in Ephesus bleiben, denn er plante nach Jerusalem zu gehen, um dort die finanziellen Mittel, die er gesammelt hatte, dorthin zu bringen. Ich lese Ihnen einmal dieses Ereignis vor. Wir lesen es in Apostelgeschichte 18. Es heißt dort, und Paulus gelangte nach Ephesus und er selbst ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit zu bleiben, bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Das heißt dann, Vers 21, und er segelte von Ephesus ab. Bitte achten wir auf diesen Zusammenhang. So Gott will. Paulus plante, aber er plante mit so Gott will. Paulus schrieb an die Gemeinde in Korinth. Wir lesen es in 1. Korinther 16, Vers 7. Denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Das hatte er immer im Kopf. Paulus hatte eine Gewissheit im Blick auf die Zukunft. Und die bestand in Folgendem. Es wird nichts geschehen ohne den Willen Gottes. Dass der allmächtige Gott alles lenkt, alles leitet, das war seine Zuversicht, das war sein Halt. Möge es auch dein Halt, deine Zuversicht sein. Du hast diesen heutigen Tag nicht durch Zufall bekommen. Auch der morgige Tag, er ist nicht das Ergebnis irgendeiner mechanischen Gesetzmäßigkeit. Und auch das gesamte vor uns liegende Jahr, wir empfangen es nicht aufgrund irgendeines rechtlichen Anspruchs, weil wir so nett sind, so lieb, so höflich oder so zuvorkommend oder was auch immer. Wir empfangen es, wenn es uns Gott schenkt, aufgrund seines Bundes, den Gott nach der Sintflut mit Noah und seinen Nachkommen geschlossen hat. Deswegen ist Kontinuität in der Geschichte. So Gott will und wir leben. Nein, das ist nicht ein frommer Wunsch. Irrational. Es ist auch nicht ein Wort ängstlichen Zweifelns. Vielleicht. Wer weiß. Es ist auch nicht ein Wort des Protestes im Sinne von möge Gott doch bitte nicht in meine Pläne eingreifen. Vielmehr ist es ein Lob und ein Dankbekenntnis zu dem Gott, der auch dein Leben in seiner Hand hält. Darum plane, ja. Mache Pläne. Aber plane unter dem Vorbehalt, dass das letzte Wort über deine Pläne Gott hat. So Gott will und wir leben. Du bist nicht Gott, du bist ein Mensch. Ein Dunst, ein Dampf angesichts der Ewigkeit Gottes. Du kannst über dein Leben denken, ich habe alle Zeit der Welt. Die Frage lautet zunächst einmal, wie viel Zeit hat denn eigentlich die Welt? Möge Gott uns vor dem Denken bewahren, indem wir meinen, über unsere Zeit, was ist das eigentlich, verfügen zu können. Und darum möge er uns auch vor selbst herrlichem, arrogantem Reden bewahren. So als ob es keinen Gott gäbe. Heute oder morgen wollen wir dieses oder jenes tun. Unser Leben ist ein Dampf, er ist es wirklich. Meine Zeit, mein Leben liegt nicht in meinen Händen, sondern in der Hand Gottes. Und ich frage dich heute konkret, glaubst du das? Glaubst du das? Dann rede auch so. Noch ein dritter Punkt. Ein demütiges Reden, es bezeugt nicht nur unsere Selbsterkenntnis, wer wir sind, sondern auch unsere Gotteserkenntnis. Ihr Lieben, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der bis jetzt aufmerksam hier zugehört hat, jetzt folgende Frage stellt. Also gut, wir sollen also immer sagen, so Gott will und wir leben. Müssen wir das nicht immer sagen? Bei allem, was wir vorhaben, wenn Gott will und wir leben, wäre das nicht konsequent? Ich meine, wenn Sie jemals in einem muslimischen Land waren, dann hören Sie schier pausenlos, Inshallah, wenn Allah will. Müssen wir das nicht auch bei uns so einführen, so entsprechend jedenfalls? Also zum Beispiel, wenn ich im Anschluss an den Gottesdienst dann in die Küche gehe, müsste ich da nicht sagen, wenn Gott will und wir leben? Wäre das nicht konsequent? Ich möchte vor einer solchen Konsequenzreiterei hier warnen. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen würde dann die Gefahr bestehen, dass die Aussage sich abnutzt, dass sie sich gleichsam verschleißt. Denn diese Aussage ist keine fromme Formel. Schon gar nicht ist sie ein Fetisch oder ein Talisman. Nicht eine Hausfrau, die mit dem Abwaschen anfängt, wird nicht sagen, ich werde jetzt abwaschen, so Gott will und ich lebe. Und wenn ein Schüler nachmittags an seine Englischvokabeln geht, würde er nicht sagen, so Gott will und ich lebe, werde ich jetzt anfangen zu lernen. Nein, wir würden diesen Ausspruch damit trivialisieren, geradezu ins Lächerliche ziehen. Auch Paulus übrigens verwendete diese Hinzufügung keineswegs bei jeder denkbaren Gelegenheit. Es war kein Mantra. Nicht denken wir daran, wie Paulus an Timotheus schreibt, strenge dich an, komme schnell zu mir, nimm Markus mit, bringe den Mantel mit. Strenge dich an, möglichst noch vor dem Winter zu kommen, 2. Timotheus 4. Er sprach hier keineswegs gebetsmühlenartig, so Gott will. Und ich bitte einmal darauf zu achten, auch in welcher Situation Jakobus uns dies hier vor Augen führt, wie wir reden sollen. Jakobus hat hier vor Augen eine längere Zeit. Man reist für ein Jahr in eine andere Stadt. Es handelt sich um eine größere Aktion. Dann macht es sehr guten Sinn, dieses auch zu sagen. Wenn Gott will und ich lebe. Um damit zum Ausdruck zu bringen, erstens, ich weiß um meine irdische Begrenztheit. Und ich bekenne damit auch, dass ich Gott vertraue, der mein Leben in seiner Hand hält. Aber vor allem ist der Anspruch, der Ausspruch, so Gott will und ich lebe, ein Bekenntnis gegen meine Selbstüberschätzung, gegen meine Selbstherrlichkeit. Salomo, er schreibt einmal kurz und bündig, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen wird. Sprüche 27, Vers 1. Das Bekenntnis, so Gott will und wir lieben, es bezeugt, dass wir Gott erkannt haben. In der rechten Weise gesprochen, bezeugt dieses Wort unser Vertrauen auf Gott. Er lenkt mein Leben. Er hat mein Leben in seinem Griff. Und er bestimmt, wie es weitergeht. Ich lese nochmal Vers 16 und 17. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Bedachten wir einmal darauf, dass Jakobus am Schluss dieses Abschnittes, in dem es um das übermütige Reden geht, um das übermütige Sich-Rühmen geht, zum Tun kommt. Es heißt in Vers 17 nicht, wer nun Gutes zu reden weiß und so nicht redet, dem ist es Sünde. Vielmehr spricht er hier vom Tun. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde. Unser Reden ist ein Tun und es mündet ein in unser Tun und in unser Lassen, also in unser Verhalten. Darum, wenn wir bei unseren Plänen nicht bezeugen, wenn Gott will und wir lieben, dann begehen wir die Sünde des Unterlassens. Wir haben Gott vergessen. Wir geben Gott nicht die Ehre, die ihm gebührt. Und wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde. Es ist die Sünde des Hochmuts. Jede Art solchen Auftretens ist böse. Darum, wenn wir es unterlassen, in den jeweiligen Gelegenheiten auszusprechen, so Gott will und wir lieben, bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir Gott faktisch außen vor lassen. Dass wir ihn nicht auf allen unseren Wegen erkennen. Ihr Lieben, lassen Sie uns das immer, aber besonders jetzt, am Beginn eines neuen Jahres beherzigen und es bei den geeigneten Gelegenheiten auch laut sagen, ja, so Gott will und ich lebe. Dann werden wir in dieses Jahr anders gehen. Dann werden wir mehr auf Gott blicken. Soll ich sagen, dann werden wir betender in das neue Jahr gehen. Mose, er schrie einst zu Gott: Herr, Herr, wenn du selbst nicht mitgehst, dann gehe ich keinen Schritt weiter. Möge das die Losung für einen jeden von uns sein, im Blick auf das kommende Jahr. Nicht nur für unseren Bruder Benjamin Hoffmann, sondern für einen jeden von uns. Herr, wenn du nicht mitgehst, ich gehe keinen Schritt weiter. Amen.